da stellt sich natürlich jetzt sowieso auch noch zusätzlich die Frage, ob die ganzen Gewinnschätzungen, die wir im Moment für die Unternehmen haben, ob die überhaupt realistisch sind.
Porsche IPO, warum jetzt?
Eigentlich hat man sich mal darauf geeinigt, dass kein Land so Währungsinterventionen macht.
In Frankfurt wurden wieder Büros gestürmt, ausnahmsweise mal nicht die Deutsche Bank.
Ja, genau, komplett Poison Pill, also absolute Vollkatastrophe.
Herzlichen Glückwunsch für diesen Kauf. Hallo und herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast. Ich bin zurück aus dem Urlaub und Holger hat es geschafft, seine beiden Kids zur Ruhe zu bringen und dass wir jetzt hier unsere 45 Minuten bis eine Stunde haben. Hallo Holger.
Hallo Thomas, willkommen erstmal zurück. Und ja, ob die Kids zur Ruhe gebracht worden sind, ich weiß es nicht. Für alle Viewer, die schreien eigentlich hier im Hintergrund, wir schneiden das immer im Nachhinein nur raus.
Genau, deswegen ist die Aufnahme auch 3 Stunden.
Genau.
Statt nur eine.
Aus dem Urlaub zurück, was hast du uns mitgebracht?
Jetzt überrumpelst du mich. Ich habe ja eine Story mitgebracht, wie versprochen, habe ich die gepostet. Ich habe dich auch extra drin getaggt, um sicher zu gehen, dass du sie siehst.
Ich war begeistert, ich war wirklich begeistert.
Ja, wir haben es deswegen nicht früher gepostet, weil für diejenigen, die die Story nicht gesehen haben, kurze Zusammenfassung, ich war etwas neben der Spur, sagen wir es mal so, es klingt fast so, als wäre ich leicht betrunken gewesen, das ist aber der Sauerstoffmangel und das wollte ich unbedingt in einer Vorstory klären, nicht, dass die Leute denken, okay, der dreht jetzt völlig am Rad.
Ich fand es vor allem schön, wie bergsteigermäßig du da gekleidet warst, mit der Mütze, mit dem 10-Tage-Bart, da hätte man eigentlich fast ein Meme noch draus machen können, irgendwie,
ja, ja.
Markt 2020.
Ja, genau, ich habe schon gedacht, irgendjemand wird das auf jeden Fall screenshotten, aber zum Glück nicht, die Leute haben scheinbar andere Sorgen.
Also ich habe es gescreenshottet und habe es schon fast vorbereitet. Bin aber nicht mehr dazugekommen, dir es zu zeigen.
Na gut, dann haben wir ein Podcast-Cover für, wenn es mal noch weiter bergabwärts geht, dann ersetzen wir das. Ja, und unser Bergführer wollte unbedingt mit in der Story sein, hat da quasi drauf bestanden. Der war ja voll quietschfidel und hat richtige Energie und Power gehabt. Für den ist es ja gar kein Problem gewesen, während ich und meine Frau wir richtig gelitten haben. Aber wir sind du kannst dir so vorstellen, das Basecamp ist auf 4700 Meter. Du stehst um Mitternacht auf, frühstückst dann, gehst um 1 Uhr morgens los und um 6:30 Uhr geht die Sonne auf und dann bist du so ziemlich nah am Peak dran.
Du willst beim Sonnenaufgang oben sein, deswegen.
Genau. Okay. Das ist mental auch ziemlich wichtig. Und bei minus 15 Grad musst du dich halt so anziehen.
Aber das ist ja eigentlich, wenn man jetzt versucht, das Ganze so auf die Realität zu übertragen, eine sehr positive Sache, oder? Ja, weil, wo hast du gesagt, das Basecamp war bei 4700 und dann ging es noch höher. Das All-Time High vom S&P ist doch auch irgendwie bei 4700 oder 4800, oder?
Ja, okay, gut. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall eine Limit-Order setzen bei 5890, war es, glaube ich. Weil das ist ja dann das absolute All-Time-High. Höher geht's ja dann nicht, zumindest nicht in Afrika. Also wenn du jetzt die Parallele zum Kilimanjaro ziehst.
Das ist vermutlich dann sowas wie bei den Lottozahlen. Wenn man sein Geburtsdatum wettet beim Lotto und du setzt halt deine Limit-Buy-Order oder deine Limit-Sell-Order dann je nachdem bei der Höhe des Basecamps. Wobei, ich muss gestehen, ich habe gerade Unsinn erzählt. Ich habe gerade nachgeguckt. Also bei 4800 war man nicht ganz und bei 4700 glaube ich auch nur knapp.
Okay, gut. Okay, das ist aber ein Detail. Es gibt auch noch Camps darunter. Also vielleicht können wir damit noch deine Ehre retten.
Also wenn man guckt, was die Banken mittlerweile sagen, dann brauchst du ja das Camp jetzt eher bei 3600 oder so fürs Year-End-Target.
Das Gute ist, wir sind bei 1,8, glaube ich, los und alles andere machst du halt an Metern. Und wir haben so, also es dauert ja 6 Tage, ne, der Anstieg.
Echt? So lang?
Ja, deswegen sah ich auch so verwahrlost aus. Also keine Dusche, keine nichts halt, ne? Nur warmes Wasser. Aber wir waren mit einer Gruppe von 10 Leuten, die uns quasi begleitet haben. 7 Träger, 2 Bergführer und ein Koch.
Und ihr beide?
Und wir beide, genau.
Sonst niemand.
Nur für 2 Leute, also sonst niemand.
Cool.
Das ist, es ist aber verpflichtend dort, ne? Also das ist ein Naturschutzgebiet und die wollen da die lokale Wirtschaft und so weiter. Also wenn jemand nach Tansania reisen will, gerne Bescheid sagen. Ich kenne da lokale Agenturen, womit ihr wirklich zu 100% vor Ort unterstützt. Das war ein bisschen ein komisches Gefühl, weil wir haben halt die Hälfte vorher, also wir haben den Preis vorher bezahlt und dann schickst du so ein paar tausend US-Dollar an eine Western Union Bank nach Afrika. Mhm. Kein so gutes Gefühl im Bauch, aber schlussendlich hat alles geklappt. Alles
das Angebot gelaufen. Hast du nicht über Instagram bekommen, oder dass sich da jemand angeschrieben hat?
Das war irgend so ein Prinz, ich weiß nicht.
der Prinz von Tansania.
Genau. Nein, aber es hat wirklich sehr, sehr gut geklappt und großartiges Team.
Sehr schön. Und jetzt muss ich trotzdem was fragen, was hast du da jetzt am All-Time-High für dich und den Markt rausgezogen?
Ja, ich habe mich natürlich hingesetzt und lange überlegt. Es ist viel zu kalt. Also viele Leute vergessen auch dort Bilder zu machen, weil die halt so durch den Wind sind und sagen, okay, gut, jetzt runter. Und sagen, ja, Moment, du musst jetzt erst noch ein Bild machen. Von daher muss ich gestehen, ich habe über Finanzen nicht so viel nachgedacht. Aber ich habe zumindest dran gedacht, ich hatte zwei Ziele. Ziel Nummer eins war diese Story machen. Das war ganz wichtig. Ich hätte es fast vergessen. Ziel Nummer zwei war einen Stein vom Gipfel mitnehmen für meine Mutter. Das wollte sie.
Und mir hast du keinen mitgebracht?
Den habe ich keinen mitgebracht. Nein, aber ich schulde dir noch
ein T-Shirt.
Das habe ich noch im Hinterkopf.
Message received.
Die Story kannst du ja, war quasi für dich.
Ah, sehr schön. Da habe ich mich auch wirklich sehr, sehr gefreut.
Auch wenn ich keinen ETH-Sparplan machen konnte. Aber es war auch das erste Mal seit, glaube ich, Firmengeschichte, dass ich eine komplette Woche ohne Internet war. Also ohne Verbindung.
Das stelle ich mir eine wesentlich größere Herausforderung vor, als auf den Berg raufzugehen.
Ja, geht.
Aber dann weißt du ja gar nicht, wo dein Portfolio stand die ganze Zeit.
Ach, das weiß ich sowieso nie. Also ich gucke
erst. Entsetztes Schweigen auf meiner Seite.
Nee, wirklich. Aber ich gucke ja super selten rein, aber hatten wir ja schon mal.
Hatten wir schon mal, genau.
Vielleicht noch kurz, also wollte ich dir noch ein Lob aussprechen, dir und Markus natürlich. Eure Folgen waren echt großartig gewesen. Ich habe wie so ein Junkie, wir sind ja später nach Sansibar eine Woche entspannen und das Internet war grauenhaft und ich musste permanent diese Spotify-Page reloaden. Ich weiß nicht warum. YouTube wird problemlos gestreamt mit schlechtem Internet, aber Spotify war Katastrophe. Und deswegen musste ich 100-mal den Podcast aktualisieren, aber ich habe tatsächlich beide Folgen durchgehört bekommen und sie waren sehr, sehr großartig.
Da laufe ich jetzt ganz rot an. Ich dachte schon, dass ich Ärger kriege, weil ich ja den Markus als ein Upgrade vom Thomas bezeichnet habe.
Ja, genau, das war der einzige Part, der nicht gepasst hat. Und eine Korrektur, bei uns fliegt niemand raus, der aktive Fonds handelt. Wenn du das Portfolio von Ann, von unserer Executive Assistant, kennen würdest, die übrigens auch hier die Flüsterstimmen eingesprochen hat für diesen Podcast, dann wird dir ganz anders. Da sind noch ganz andere Dinge drin.
Noch ganz andere Dinge als aktive Fonds?
Ja,
dann
ja.
Würde ich gerne in deinem nächsten Urlaub dann mit Ann hier den
Podcast machen. Mit Ann sprechen. Der adäquatere Ersatz. Genau, von daher, diese Richtigstellung musste sein und ja.
Die Wochenhighlights.
Dann habe ich aber jetzt eine schlechte Nachricht für dich. Du bist in den Urlaub gegangen. Ich glaube, da waren wir alle noch gut drauf. Jetzt bist du zurückgekommen und jetzt ist die Stimmung, glaube ich, katastrophal.
Ja, das habe ich so empfunden. Also im Team hat mir jeder gesagt, Mensch, du bist so gut drauf. Ich habe so Tanzvideos gezeigt, wo wir mit unseren Teams, mit dem Team in den Bergen getanzt haben und Kilimanjaro gesungen. Und dann komme ich zurück und du guckst in die Börsenlage rein und irgendwie ist da so nicht so eine gute Stimmung. Heute Morgen habe ich mit einem Unternehmer gesprochen im Bereich Indexing, also so Indizes baut und war auch nicht so positiv gestimmt, so für die Makrolage. Und ja, was ist da los?
Also erstmal wundert es mich nicht, dass du gut drauf warst, weil du hast ja eine Woche oder drei Wochen sogar nicht ins Portfolio geschaut.
Ja.
haben wir ja vielleicht gleich auch nochmal, wenn wir zum Thema Aktuelles sprechen. Also ich glaube, so die grundsätzliche Hoffnung, die wir im Sommer hatten, nämlich, dass zumindest in den USA sich die Inflationsentwicklung stabilisiert, vielleicht sogar ein bisschen nach unten geht und das dann zur Folge hat, dass die Zentralbank den berühmten Pivot vollziehen kann. Also einfach nur ein cool Sprech von Zinserhöhungen, hört mal wieder auf und irgendwann senkt man dann wieder. Diese Hoffnung hat sich scheinbar im Winde zerstreut und jetzt ist wieder jeder traurig.
Ja, ich habe auch ein absurdes Interview irgendwie mit Joe Biden gesehen, wo er gefragt wurde, guck mal, wir sind, ich weiß nicht, ob es CNBC war, wir sind gerade in einer Hochphase der Inflation, Katastrophe und so weiter. Und er hat ganz cool gesagt, ja, aber wir haben ja weniger Inflation als im Vormonat. Und der Journalist war so komplett verdutzt und hat gesagt, was, Moment, also wir sind in einer Rekordhoch, da spielt es doch keine Rolle, ob wir jetzt bei 8,3 oder 8,2 sind. Ist doch eine Katastrophe. Und er so, ja, aber es ist weniger geworden.
Es ist, ja, das ist, ich glaube, das ist, gehört wahrscheinlich zur Jobbeschreibung von US-Präsidenten dazu, dass man gegenüber der Presse immer etwas nicht immer nachvollziehbare Antworten gibt.
Ja, in Deutschland haben wir jetzt ein paar Pakete verabschiedet, habt ihr in der letzten Folge drüber gesprochen, oder es ist geplant, weitere Entlastungen zu haben. Oder was ich heute Morgen auch gelesen habe, auch interessant, das ist Baufinanzierungsvolumen bei den großen Baufinanzierungsvermittler Hypoport. Zumindest ja. Hypoport heißen die, stark zurückgegangen ist und dass sie das erste Mal keine Prognose für 2022 geben. Das ist ja eine Aktiengesellschaft, die müssen ja sowas kommunizieren per Ad-Hoc-Mitteilung. Also ja, das zeigt auch wieder, das könnte sich nochmal gut auf den Immobilienbranche auch auswirken, ne?
Das siehst du ja auch zum Beispiel extrem bei den ganzen gelisteten Immobilienwerten. Also wenn man sich eine Vonovia anschaut, eine TAG-Immobilien, auch die Geschäftsimmobilien, es geht halt alles erstmal, kennt alles nur eine Richtung, die ist aber leider nicht die positive Richtung.
Ja, verrückt. Also wir sind ja jetzt auch, hatte ich ja schon mal erzählt, am Verhandeln für jetzt neue Büros.
Ja.
Und da sind wir uns auch nicht einig geworden mit einer Partei und schauen jetzt weiter. Also in Berlin sieht es irgendwie zumindest da, wo wir suchen, so aus, als wäre noch alles heile bunte Welt. Also da werden noch Mietverträge über 10 Jahre abgeschlossen mit Inflationsstaffelung und so weiter. Also zu Rekordpreisen. Aber gut, es kann auch wirklich nur so eine Mikrobubble sein, die zum späteren Zeitpunkt sich abkühlt.
Wobei das vielleicht auch so ein bisschen wieder dran liegt, dass klassischerweise der Markt entweder die Zukunft versucht zu antizipieren oder eben übertreibt. Wenn du dir nämlich den Net Asset Value, also den NAV von den Immobilienunternehmen anguckst, also quasi vereinfacht gesprochen einfach die ganzen Immobilien, den innere Wert, die ganzen Immobilien fair bewertet. Was fair ist, kann man jetzt drüber streiten. Und das mit dem Aktienkurs vergleichst, dann stellt man fest, dass die alle eigentlich signifikant unter dem NAV, dem NAV handeln. Also der Markt bepreist die wesentlich günstiger, als die selbst ihr Eigentum sehen. Und das kann natürlich jetzt zwei Gründe haben. Entweder, weil der Markt das richtig einschätzt, dass die Immobilien entsprechend noch deutlich nach unten gemarkt werden. Beziehungsweise, was auch wohl teilweise der Fall ist, dass die Frage ist immer, welchen Zinssatz benutzt du, um den Net Asset Value von so einer Immobilie auszurechnen. Und wenn du dann natürlich noch veraltete Zinssätze benutzt, was gerade im Alternative Space bei ein paar gelisteten Fonds wohl der Fall ist, dann kommst du natürlich auf viel höhere Werte, als in der Realität vielleicht gegeben sind.
Den Discount-Zins,
den
bekannten. Okay, interessant. Eine Frage ist ja auch, wann werden diese Immobilien bewertet? Also du kannst ja nicht jede Woche oder jeden Tag einen Gutachter hinschicken und sagen, wie viel ist es heute wert, wie viel ist es heute wert, sondern da gibt es ja auch gewisse Abstände. Weißt du zufälligerweise, in welchen Abständen das gemacht werden muss? Weil es wäre auch interessant zu wissen. Wenn jetzt zum Beispiel das letzte Gutachten 9 Monate her ist oder so, dann kann es ja sein, dass die Immobilie auf dem Papier schon deutlich weniger wert ist.
Ja, absolut. So ein Problem hast du natürlich auch. Ich kann da jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob die das auf Quartalsbasis machen, ob die das auf Jahr, also wahrscheinlich mindestens auf Jahresbasis. Es gibt teilweise US-Firmen, die machen das auf auch nur Monatsbasis, dass sie so ein NRV ausgeben. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht spontan, wie das bei den deutschen Firmen ist. Was man aber sagen muss vielleicht, weil das, was viele Leute vielleicht nicht wissen, weil in den BWL-Vorlesungen in der Buchhaltung lernt man ja irgendwann mal, glaube ich, dass du deine Assets zum Kaufpreis bewerten musst. Also wenn du eine Immobilie kaufst, dann ist die halt auf der Bilanz zum Kaufpreis. Das ist tatsächlich nicht zwangsläufig so bei den größeren Immobilienunternehmen, die eben nicht nach HGB bilanzieren. Da kannst du das zum Marktwert im Prinzip bewerten. Also eine Mark-to-Market-Bewertung hast du und dann buchen die natürlich in Jahren, wo es gut läuft, riesige Hochmarkings, also riesige Gewinne, einfach nur, weil sie sagen, das ist jetzt Mehrwert. Und die Befürchtung ist halt jetzt, dass die entsprechend die nächsten Wochen, Monate ihre Immobilien weiter runtermarken müssen. Dann haben die halt weniger Assets bei gleichbleibenden Schulden. Und dann könnte es wohl sein, dass so ein paar Immobilienunternehmen da in sogenannte Bond Covenants reinlaufen. Also, dass du bei Fremdkapital, auch bei Bankkrediten, denen halt versprochen hast, dass dein Verschuldungsgrad im Vergleich zum aktuellen Marktwert der Immobilie nicht über X% steigen darf. Wenn die Immobilie jetzt aber weniger wert wird, dann steigt dein Verschuldungsgrad. Und dann könntest du gezwungen sein, Immobilien zu verkaufen zum Beispiel.
Vielleicht nochmal Bank Covenants erklärt, weil sonst kriegen wir wieder gesagt, Podcast ist so gut, aber ich verstehe nur die Hälfte. wenn du einen Bankkredit abschließt, und das gilt ja genau dasselbe wie für Anleihen, kann man ja jetzt mal gleichsetzen. Covenants sind nichts anderes als Bedingungen. Also wird quasi reingeschrieben, du darfst einen Verschuldungsgrad von maximal X% haben, bezogen auf den unterliegenden Wert, also den zugrunde liegenden Immobilienwert beispielsweise. Und wenn der Immobilienwert weniger wert wird, deine Schulden aber stabil bleiben, dann bedeutet das, dass du deine Schuldenquote reißt, also darunter fällst und dann gibt's Ärger. Genau. Also Ärger im Sinne von, was gibt's denn da alles? Also können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir über LBOs sprechen. Aber da können ja verschiedene Effekte eintreten, bis hin zu, dass Eigenkapitalbesitzer, also Aktionäre enteignet werden und die Firma an die Fremdkapitaleigner übergeht. Aber das wäre ein Extremszenario.
Genau, das wäre ein Extremszenario. Was wahrscheinlich zum ersten Mal passiert ist, dass du entsprechend beispielsweise Immobilien verkaufen musst. Und das machen ja auch schon viele von den großen Immobilienfirmen. Und das ist immer ganz witzig, weil das wird dann immer groß in der Presse gefeiert, per Pressemitteilung, wenn sie das getan haben, weil die dann immer sagen, hey, wir haben hier wieder einen Immobilienblock verkauft und der Wert, zu dem wir den verkauft haben, ist genau der Wert, mit dem wir die im Moment im Buch bewertet haben. Schaut, unsere Buchwerte sind real. Ist natürlich auch ein bisschen mit einem Fragezeichen zu übersehen, weil die natürlich gezielt schon gucken, dass sie das verkaufen, wofür sie ungefähr das kriegen,
was sie. Ja, klar, sonst können sie ja sich quasi vom Kauf zurückziehen und sagen, nee, unter Buchwert verkaufen wir nicht.
Genau.
Und dann weiß quasi ein potenzieller Käufer von vornherein, gut, wie viel habt ihr im Buch drin? Na gut, das ist also der Mindestpreis, den ich zahlen muss.
Ja, wenn sie halt sagen würden, wir haben was verkauft zu 40% Buchwert oder so, dann gäbe es sicherlich Ärger. Ja. Und dann kannst du natürlich den ganzen NRW in Frage stellen.
Was ich jetzt mitgekriegt habe, also im Rahmen unserer Bürosuche, ist, dass ich, also bei den Vertragsverhandlungen, wie gesagt, für ein Objekt, haben wir die einfach nicht drauf festgenagelt bekommen, dass wir das Büro so eingerichtet bekommen, wie wir es gerne hätten. Also es ist jetzt ein Rohbau, wir haben es da mit einem Architekten zusammengesetzt, der uns das quasi alles so gezeichnet und zusammengestellt hat, wie wir es gerne hätten, mit viel Glas halt, ne, so wie es halt so ein bisschen moderner ist. Und die so, ja, gibt Glas, Lieferungsengschwierigkeiten und so weiter. Wir können euch nicht garantieren, dass es bis dann und dann da ist. Habe ich gesagt, ja gut, aber wir brauchen das ja schon irgendwo garantiert im Mietvertrag oder dass wir dann halt keine Miete zahlen. Aber wir mieten ja keinen Rohbau an und dann hast du halt irgendwann so, ja, sorry, Supply Chain, ihr müsst jetzt weiter im Rohbau arbeiten. Und diese Problematik ist ja, glaube ich, auch nochmal in dem, kann den Immobilien oder betrifft ja auch den Immobiliensektor ziemlich stark, gerade im Neubaubereich, ne? Ja. Also dass da quasi komplette Baustellen stillstehen, weil die Rohstoffe nicht rankommen.
Genau, weil Glas ist ja, ich bin ganz schlecht in diesen ganzen Ingenieurswissenschaften, aber ist ein sehr energieintensiver Prozess, glaube ich, das herzustellen, genau wie Ziegel. Und dementsprechend hast du dann natürlich offensichtlich Probleme. Ja, also Immobilienunternehmen, die natürlich sehr in der Entwicklung tätig sind, sind im Zweifelsfall noch ein bisschen härter von der ganzen Sache betroffen, als die, die eher Bestandsimmobilien haben.
Ja, okay, verlassen wir den Immobilienbereich nochmal. Also du meinst, es liegt vor allem an den Konjunkturaussichten, dass da nochmal im Markt Druck gekommen ist und alles etwas rötlicher gefärbt ist seit 2 Wochen.
Ich glaube, es sind 2 Komponenten. Die eine Komponente ist die Inflationsgeschichte. Mhm. Inflation an sich ist nicht für jedes Unternehmen ein Problem, sondern nur die für die ein Problem, die eben die Preissteigerungen nicht weitergeben können. Aber die Zinserhöhungen sind halt ganz grundsätzlich ein Problem für den ganzen Markt. Mhm. Und jetzt gehen wir hier langsam dem Winter entgegen. Da stellt sich natürlich jetzt sowieso auch noch zusätzlich die Frage, ob die ganzen Gewinnschätzungen, die wir im Moment für die Unternehmen haben, ob die überhaupt realistisch sind oder ob die nicht stark nach unten korrigiert werden müssen. Da, glaube ich, ist das Beispiel von FedEx eigentlich ganz nett, was der Markt nicht wirklich positiv aufgenommen hat.
Was ist da passiert bei FedEx?
Ich bin in das Unternehmen nicht investiert, deswegen habe ich es nicht im Detail verfolgt, aber die haben einfach deutlich, deutlich schlechtere Quartalszahlen veröffentlicht, als der Markt es antizipiert hat. Und jetzt ist halt der Punkt, okay, gut, in welchem Bereich sind die tätig? Ist natürlich irgendwie so Logistik etc. Mhm. Kann man schon so als Art Indikator benutzen, wie es der breiteren Wirtschaft geht.
Ja, und was du dann auch häufig noch hast, also wenn du siehst, du kommst so in so eine Downturn, eine wirtschaftliche Downturn und du weißt als CEO oder als Geschäftsleitung, okay, du musst jetzt schlechte Zahlen veröffentlichen, aber dein gesamtes Umfeld veröffentlicht auch schlechte Zahlen, hat man häufig so einen Effekt, das hat man so ein bisschen in Corona gesehen, dass dann noch schnell alle Leichen aus dem Keller genommen werden, so nach dem Motto, komm, wenn wir sowieso irgendwelche Dinge offenlegen müssen, die dem Markt nicht so gut gefallen, dann packen wir das noch schnell hier mit rein und sagen, na gut, das ist die gesamtweltweite Konjunkturlage. Dann kann man das halt nicht auf schlechtes Management schieben, sondern das ist dann halt das. Ne? Das kann dann auch nochmal so ein beschleunigender Effekt sein.
Absolut. Und die Unternehmen, die oftmals als allererstes dann in Schieflage geraten und sagen, sie hätten Staatshilfe gebraucht oder sie würden Staatshilfe brauchen, das ist schon auffällig, dass das oftmals natürlich dann auch welche sind, die eigentlich die vergangenen Jahre schon immer Probleme hatten.
Ja. Und dann gibt es die keine Staatshilfe brauchen, die werden dafür sorgen, dass du es in jeglichen Pressemitteilungen immer wieder erfährst.
Da erinnere ich mich damals an den Vorstandssprecher, glaube ich, war es noch, einer bekannten deutschen Bank,
ja, genau,
Die sich so gefreut hat, keine Staatshilfe bekommen zu haben. Was ja gar nicht ganz stimmte, weil die Deutsche Bank damals von, ich glaube, AIG eine größere Credit Default Swap Auszahlung bekommen hat. Und die konnte AIG nur tätigen, weil sie US-Staatshilfe bekommen haben.
Ja, genau. Die Commerzbank wurde gerettet und die Deutsche Bank hat, ich weiß nicht über wie viele Jahre gesagt, dass sie es ohne Staatshilfe geschafft haben. Ja. Wobei die Commerzbank-Rettung, und damit können wir fast schon in ein Aktualitätsthema übergehen, die Commerzbank-Rettung war für den Staat schlussendlich ein relativ profitables Investment gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Millionen die damit verdient haben, aber ich glaube, sie sind auf jeden Fall positiv rausgegangen. Bei der Lufthansa war es genauso. Ich glaube, 300 Millionen war da die Rede von gewesen. Also dass die Corona, also in die Corona-Zeit ist ja der Staat eingesprungen, um die Lufthansa zu retten und haben jetzt ihre Anteile wieder verkauft und haben damit größere Gewinne gemacht. Und jetzt ist der Staat beim nächsten Kandidaten an der Tür am Aushelfen bei Uniper.
Genau richtig. Uniper soll jetzt verstaatlicht werden und da haben ganz viele Leute von euch Fragen gestellt, was das jetzt für ihre Aktien bedeutet. Also die Grundsituation ist im Wesentlichen so. Uniper ist ja ein Unternehmen aus der Energiebranche, damals von E.ON abgespalten. Und was die wirklich stark vereinfacht, ist das Basisgeschäft war, wir haben langfristige Lieferverträge mit Russland, da kriegen wir das Gas und das Gas verkaufen wir über andere fixe Verträge weiter und verdienen dann schön an der Differenz. Jetzt fällt das russische Gas immer mehr weg oder ist fast komplett weggefallen, aber sie müssen ja immer noch Gas an ihre eigenen Kunden liefern. Deswegen kaufen die das Gas vereinfacht im Moment einfach am Weltmarkt ein. Das ist natürlich deutlich, deutlich teurer und plötzlich schreiben sie jeden Tag Verlust.
Deswegen, weil sie langfristige Lieferverträge haben, ne?
Also genau, du kannst die Preissteigerungen halt nicht an die Kunden weitergeben sofort. Ja. Und jetzt hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder die gehen hops, dann wäre aber plötzlich die Gasversorgung von auch vielen Kommunen in Frage gestellt. Und die zweite Möglichkeit, für die man sich jetzt entschieden hat, ist eben, dass der Staat da als Retter einspringt, weil dann ganz vereinfacht gesprochen, dann können die so viel Verluste machen, wie sie wollen. Letztlich steht ja dann der Staat dahinter und sie können in Anführungszeichen nicht pleite gehen und kriegen jetzt auch erstmal eine Megakapitalerhöhung reingedrückt. Also man hat sich
8 Milliarden, ne? Oder sowas
war es. Ja, genau, ich glaube, das war die Zahl. Der Staat wird danach 99% von dem Unternehmen halten. Also es werden im Prinzip frische Aktien ausgegeben. Die bestehenden Aktionäre werden verwässert erstmal. Also eure Aktien sind nicht erstmal noch nicht wertlos. Die ist halt weiter mit dabei, aber zu einer extrem starken Verwässerung. Das Witzige ist aber, dass es gibt dieses finnische Unternehmen, Fortum nennen sich die. Die waren großer Anteilseigner. Auch ein
Energiekonzern.
Genau, großer Anteilseigner von Uniper. Die haben Uniper auch noch so einen Notkredit über mehrere Milliarden vor kurzem gegeben. Den kriegen sie jetzt voll ausbezahlt. Also die sind da, die Aktie von Fortum ist danach auch gestiegen. Die kommen aus der Geschichte ganz gut raus.
Ja, wobei ich mir vorstellen konnte, da gab es halt auch schon vorher Gespräche mit dem mit der Regierung, die da sehr wahrscheinlich darum gebeten haben, gesagt haben, ey, wenn ihr da jetzt noch einen Bridge Loan, ne, also quasi eine Brücke, eine Überbrückung zur Verfügung stellt, dann kaufen wir euch die auch wieder ab. Also kann mir nicht vorstellen, dass die so ins fallende Messer gegriffen hätten.
Das würde mich auch wundern, genau.
Wenn es da nicht vorher Abstimmung gegeben hätte. Ich sehe, ich habe hier gerade die wichtigste Primärquelle überhaupt auf dem Wikipedia. Über 11.000 Mitarbeiter hat die Firma, das ist ja krass. Hast du von der Firma vorher schon mal was gehört?
Ja, die sind ja damals aus E.ON hervorgegangen im Rahmen dieser großen Umstrukturierung am deutschen Energiemarkt. Da haben ja sowohl E.ON als auch RWE Teile ihres Geschäftsbereiches abgespalten und dann wieder cross-fusioniert. Müsste man eigentlich fast mal eine eigene Folge machen, muss ich mir vorher auch nochmal einlesen, ist ein paar Jahre her.
Ja, schon krass, also. Und wir haben jetzt die Historie, also bei der Commerzbank und bei Lufthansa hat der Staat Geld verdient. Meinst du, bei Uniper lässt sich da noch irgendwas verdienen oder ist das reines, oder ist quasi die Rettung von Uniper eigentlich nur indirekt eine Subventionierung an die deutschen Gaskonsumenten?
Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass du damit großartig noch was verdienen willst. Ich meine, super long-term weiß es niemand, aber bei der Lufthansa war es ja, glaube ich, so irgendwie klar, dass das ein vorübergehendes Problem ist. Ja. Die Energiefrage ist hoffentlich auch ein vorübergehendes Problem, aber ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis dieses Problem vorübergehend ist. Und es gibt ja auch andere Investments, wo der Staat sich nicht so gut verhalten hat. Also da fällt mir immer der tolle Tübinger Biotech-Konzern CureVac ein. Wir sind, glaube ich, immer noch im Plus, trotz des katastrophalen Kursverlustes, aber der Staat hat, glaube ich, bis heute nicht verkauft.
Was man auch sagen muss, die haben aber auch in BioNTech investiert, oder?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Nee, müssen wir nochmal recherchieren. Sagen wir in der nächsten Folge, ich schreib's mir mal auf. Aber ich hatte das Gefühl, dass da zumindest ein kleiner Teil auch in BioNTech gelaufen ist.
Also, dass die Fördergelder bekommen haben, das mit Sicherheit. Aber mich hat damals ehrlich gesagt das schon sehr gewundert, warum er sich auf CureVac dann so fokussiert hat. Weil aus Marktsicht war eigentlich klar, so die ersten, die auf den Markt kommen, sind entweder BioNTech, wie du sagtest, oder wie hießen die anderen, die dann so gefailt haben? AstraZeneca.
AstraZeneca, ja genau. Haben wir da auch investiert als Staat?
Nee, aber das war damals wurde halt groß diskutiert, wer wird die erste Firma sein, die Produkte auf den Markt bringt, genau. Und da hat eigentlich niemand, zumindest im internationalen Bereich, da hat eigentlich niemand irgendwie CureVac im Kopf gehabt.
Und da hat doch Trump, hat doch noch versucht, da so eine unsaubere Aktion zu machen und irgendwie irgendwo zu investieren und zu sagen, dafür liefert ihr aber exklusiv in die USA zuerst oder so. War das bei CureVac oder ja, war das bei BioNTech?
Das war bei CureVac, aber das war das Geile, das war irgendwie nur deren Story, weil das hat sich als Fake News rausgestellt.
Ach, ehrlich?
Also das hat irgendwie die ganze deutsche Presse berichtet und dann hat sich, ich glaube, der Head vom Hopp Family Office, also Dietmar Hopp ist ja ein großer CureVac-Anteilseigner, der hat sich dann, glaube ich, geäußert, dass es nicht stimmt und die CureVac, der CureVac-Vorstand hat sich auch geäußert, dass diese Story nicht stimmt.
Ah, okay, aber, krass. Siehst du mal, gut, dass wir das hier aufklären, weil ich war der festen Überzeugung, dass es stimmt.
Ich meine, also, er hätte sich gut vorstellen können, das hätte ja alles irgendwie so gepasst, aber...
Talking about Trump, er ist jetzt auch gerade, die Staatsanwaltschaft New York ermittelt gerade gegen ihn, ne, dass er sich irgendwie reicher gerechnet hat, als er ist oder so.
Aber die ermitteln die nicht schon seit Jahren wegen Dutzenden von Sachen gegen seine Organisation. Aber ja, ich glaube, ich habe das auch mitverfolgt, was du erwähnst.
Und ich weiß nicht, gesehen habe, ich glaube, die haben 40 oder 60 Zeugen bereits vernommen, wo ich mir dachte, wie krass, also wie viele Leute sind das? Und wo wir gerade in der Kategorie Skandale sind, in Frankfurt wurden wieder Büros gestürmt, ausnahmsweise mal nicht die Deutsche Bank, sondern KPMG. hast du das mitgekriegt?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Cum-Ex.
Ich wollte gerade sagen, let me guess, Cum-Ex wahrscheinlich.
Genau, Cum-Ex. Und da gibt ja einige schöne Meme-Kanäle auf Instagram, ich glaube, bei Papas Kreditkarte oder bei Hedgefonds, ich glaube, es war Papas Kreditkarte, der hat Screenshots gepostet von DMs, von Leuten, die dort arbeiten, die gesagt haben, wir werden hier gerade geradet, das ist krass, die stellen hier alles auf den Kopf. Wo ich mir dann manchmal denke, ist das überhaupt noch zielführend, weil heutzutage muss doch alles digital sein. Also ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass da jetzt die Polizei reinkommt und die finden da so ordnerweise, so schwarze Ordner, wo drauf steht, bitte nicht öffnen, illegale Machenschaften, oder?
Ich habe keine Ahnung, ich war leider noch nie an so einem
Raid beteiligt. Ja. Ja, der Messeturm hat man noch nie von gehört, dass da die Polizei mal rein ist, das stimmt, in Frankfurt.
Noch nie von gehört, genau.
Noch nie von gehört. Ja, nein, immerhin Spaß. Bessere PR.
Aber wir haben ehrlich gesagt, vielleicht, wenn wir beim Aktuellen sind, noch zwei Dinge, die
wollte ich gerade sagen, die liegen dir auf dem Herzen.
Genau, die liegen mir wirklich sehr auf dem Herzen. Also auf der einen Seite hatten wir ja Zinserhöhung am Mittwochabend. Die Federal Reserve hat 75 Basispunkte erhöht, was vom Markt erwartet worden ist. Es werden auch weitere Zinserhöhungen erwartet. Das war auch keine Überraschung, aber der Markt preist für die nächsten Monate so ein bisschen mehr Zinserhöhungen, sage ich mal, als er vorher gepreist hat.
Aufgrund der Inflation?
Ja, und aufgrund des, was Herr Powell gesagt hat. Also er hat einen Satz gesagt, der war tatsächlich sehr bemerkenswert. Also wenn sich jemand den angucken möchte, diese Pressekonferenz ist auf YouTube überall einsehbar. Bloomberg hat einen Reporter da gehabt, Michael McKee heißt er. Der hat so im, sag ich mal, in der zweiten Hälfte, vielleicht so im letzten Drittel seine Fragen stellen dürfen. Und es ging unter anderem um die Frage, Zinserhöhungen auf der einen Seite, ja, okay, aber wir haben ja auch einen sehr starken Arbeitsmarkt. Und die Gefahr, die immer besteht, ist, dass so eine Lohnpreisspirale beginnt. Also wegen der hohen Inflation wollen die Leute mehr Lohn. Dann haben die Unternehmen höhere Kosten, erhöhen die Preise noch mehr und dann kommst du in so einen selbstverstärkenden Effekt rein.
Ja.
Und er hat Paul darauf angesprochen. Dann sagte Paul, also auf Englisch natürlich, der Arbeitsmarkt ist stark, das stimmt, und der ist wahrscheinlich zu stark. Und eigentlich bräuchten wir einen weniger Wachstum und einen schwächeren Arbeitsmarkt. Er würde selbst niemals wortwörtlich sagen, dass wir mehr Arbeitslose brauchen, aber eigentlich ist es das, was man braucht.
Wie geil.
Es war, ich habe ehrlich gesagt erstmal gestockt, dass er das so deutlich ausspricht, weil das offensichtlich ja schon die Strategie der Zentralbanken jetzt ist, aus, sage ich mal, fast schon reiner Verzweiflung, dass man jetzt die Nachfrage einfach drückt, weil gegen Lieferketten und Energie kannst du halt nichts machen, aber du kannst die Nachfrage zumindest durch Zinserhöhungen drücken. Aber dass er das auch so deutlich schon sagt, war bemerkenswert, fand ich.
Ja, das mit dieser Arbeitsmarktproblematik ist auch tricky, ne? Also es gibt ja keinen Unternehmer, mit dem ich derzeit spreche, der mir sagt, Hiring einstellen, nee, das ist gar kein Problem bei uns, sondern wirklich alle strugglen ja, Personal zu finden. Und das geht ja also auch in Sektoren wie zum Beispiel Gastronomie oder wir haben es ja gesehen an den Flughäfen und Co. Da kann ich mir auch nicht erklären, was ist dann der Zusammenhang mit der Zentralbank? Wie kann die den Arbeitsmarkt regulieren?
Die Idee ist einfach nur, durch Zinserhöhungen wirst du ja letztlich irgendwo das Wirtschaftswachstum abschwächen. Du machst die Financial Conditions, also die Beispiel die Refinanzierungskosten von Unternehmen teurer.
So, dass weniger geheiert werden muss.
Genau, wird weniger geheiert oder es werden Leute entlassen. Da hörst du ja auch, ich glaube von Meta hatten wir es jetzt vor kurzem gehört, sie haben es nicht Entlassungen genannt, aber sie wollen die Workforce irgendwie reduzieren.
Klarer wieder.
Oder klarer.
Zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal schon. Da wird nicht nur der Market Cap, die Bewertung reduziert, sondern auch die Workforce. Also das ist letztlich, man kann es wahrscheinlich schon ein bisschen so vergleichen, du hast gezieltes Inflationsproblem, vor allem in bestimmten Sektoren. Du knallst dabei jetzt mit der Bazooka einfach auf alle gleichzeitig drauf, weil du es halt schwer aus Zentralbanksicht gezielt machen kannst.
Und das hat dann dafür gesorgt, dass es quasi zu diesen Negativreaktionen am Markt kam, weil wenn diese 0,75 Prozent ja sowieso antizipiert waren, dann sollte das ja eigentlich für keine große Bewegung sorgen, oder? Wir haben ja schon über mehrere Folgen hinweg über das Thema gesprochen.
Genau, also die 0,75 Prozent, die waren jetzt nicht das Problem, aber das Wording, das letztlich eben nahelegt, also die Hoffnung vom Markt war halt, wenn es dem Arbeitsmarkt irgendwann zu schlecht geht, dass die Zentralbank dann sagt, okay, wir haben ein duales Mandat, Inflation und Vollbeschäftigung sind unsere beiden Ziele in den USA. Ja. Bei der EZB ist es nicht so, aber in den USA schon. Und deswegen konzentrieren wir uns vielleicht mehr auf den Arbeitsmarkt und akzeptieren halt irgendwie, dass Inflation länger braucht, um runterzukommen. Aber das hat Herr Powell relativ deutlich gesagt, dass er das nicht tun wird. Und das hat dem Markt überhaupt nicht gefallen.
Ja, krass, ne? Im Endeffekt geht das ja dann auf die Kappe von Bloomberg, ne? Oder beziehungsweise von einem Journalisten, der da den richtigen Trigger gefunden hat.
Michael McKee, großartiger Typ, dem höre ich wirklich immer sehr, sehr gern zu.
Ah ja, okay. Ja, du bist ja tief drin in dieser Thematik.
Ja, und die zweite Sache, die ich vielleicht noch loswerden möchte, ist Japan, weil das in der deutschen Presse so gefühlt fast gar nicht vorkam. Die haben seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder eine Währungsintervention gemacht.
Ja, was ist das?
Also das Problem ist, dass der Yen immer schwächer wird. Genau wie der Euro auch, aber beim Yen ist es noch viel, viel extremer.
Gegenüber den anderen Währungen, ne?
Genau, also. Gegenüber den anderen Währungen, vor allem auch gegenüber dem US-Dollar. Und da wurde schon die letzten Wochen immer wieder mal diskutiert, wann wird dem japanischen Finanzministerium zu krass und wann ordnen die Zentralbank an, dass die eine Währungsintervention macht. Und 145 war das Level, das vor ein paar Tagen dann im Markt rumgegeistert ist. Und tatsächlich, als der Dollar-Yen-Kurs über 145 gegangen ist, also ein schwächerer Yen bedeutet das in dem Fall, ein Dollar sind 145 Yen, haben sie eine Währungsintervention gemacht, was im Prinzip bedeutet, sie verkaufen US-Dollar, kaufen dafür Yen. Genau, die haben relativ viele US-Dollar-Reserven. Die sind tatsächlich, glaube ich, sogar der größte mittlerweile ausländische Staatsanleihenhalter von US-Schulden und verkaufen eben US-Dollar, kaufen Yen dagegen, um den Yen zu stärken und den US-Dollar zu schwächen und haben dann so den Wechselkurs wieder unter 145 gedrückt.
Okay, krass. Aber das, wie läuft sowas in der Praxis ab? Also wird sowas quasi angekündigt und direkt umgesetzt? Weil sonst würde der Markt ja sowas antizipieren, dann kannst du ja ein direkte Profite mitmachen.
Du machst das und danach sagst du, du hast es gemacht. Also plötzlich fällt der Wechselkurs, irgendwas ist passiert und dann stellt sich der, ich weiß gar nicht, der Finanzminister oder sonst wer hin und sagt, also wir haben jetzt gerade interveniert.
Naja, okay.
Kurzzeitig gab es dann auch das Gerücht, dass die EZB mitgemacht hätte, aber das hat sich wohl als nicht wahr herausgestellt.
Haben Sie es explizit gesagt, dass es nicht, also mitgemacht im Sinne von US-Dollar verkaufen, um Yen zu kaufen? Oder
Euro.
Euro, okay.
Wir haben ja letztlich ein ähnliches Problem, auch wenn es nicht so stark ist. Und das Interessante ist halt, eigentlich darfst du sowas nicht. Eigentlich hat man sich mal darauf geeinigt, dass kein Land so Währungsinterventionen macht, weil sonst könnte ja jedes Land so versuchen, den Wechselkurs immer so zu steuern, wie man es haben möchte.
Ja, das setzt voraus, dass du genug Währungsreserven hast, also das setzt voraus, dass du genug Dollar hast, ne?
Wenn du deine eigene Währung stärken willst, dann brauchst du Dollar, die du dann verkaufen kannst, genau. Aber wenn du deine eigene Währung schwächen willst, das geht eigentlich immer. Also den Yen kannst du ja als japanische Notenbank unendlich oft generieren. Also Dollar kaufen und Yen verkaufen, das ist immer möglich. Yen schwächen geht immer, aber stärker machen deine eigene Währung geht nur, wenn du entsprechende Währungsreserven hast, genau.
Und warum haben sie es dann doch gemacht, wenn man sich darauf geeinigt hat, dass man es nicht mehr so macht?
Weil die Lage bei denen einfach dramatisch ist.
Und dann gesagt, komm.
Also das Problem ist ja, dass wenn deine Währung immer schwächer wird, dann werden deine ausländischen Einkäufe teurer. Das heißt, es kann auch Inflation erzeugen. Jetzt muss man aber dazu sagen, Japan hat die nette Eigenschaft, wenn du dir die japanische, das, was bei uns die Kerninflation ist, also ohne Essen und Energie. Weißt du, wo das in Japan liegt?
Nee.
bei 1,6%.
Ja, die wollen ja Inflation, ne? Also wir haben ja uns mal auch ein spezielles Video zum Thema Japan gemacht, die wünschen sich ja eine höhere Inflation, ne? Von daher.
Genau, wobei natürlich jetzt 1,6, ihr Ziel ist irgendwie 2, dementsprechend da näherst du dich schon langsam dem an und wahrscheinlich haben die Angst, dass die halt in eine ähnliche Situation reinkommen, wie wir alle.
Ach so, bevor sie auf der 2 sind, fangen sie also jetzt schon mal an abzubremsen.
Genau, weil du hast jetzt so eine Bewegung zumindest nach oben, die wahrscheinlich die langsam nervös macht. Und vielleicht, wenn jemand jetzt von unseren Hörern googelt nach japanischer Inflation und nicht diese 1,6 findet, die ich gerade behauptet habe, oder sind es 1,8, weiß ich nicht, aber unter 2 auf jeden Fall, dann Vorsicht, in Deutschland gibt es die Inflation und die Kerninflation. Also die Hauptrate und dann ohne Essen und Energie, dann ist Kern. Und in Japan gibt es auch die Hauptrate, die Kerninflation und tatsächlich auch die Kerninflation. Mhm. Wenn du ohne Essen und Energie haben willst, dann musst du in Japan auf Kern schauen.
Ah, okay. Aber die du genannt hast, ist die normale die Kern.
Nee, das ist die Kernkern.
Ach, also die Kernkern.
Das ist das, was man am ehesten mit unserer Kerninflation vergleichen kann.
Und was wird dann noch mehr entkernt? Ach so, das ist dann äquivalent zu unserer Kerninflation.
Genau, im ersten Schritt lassen die nämlich in ihrer Kerninflation Energie noch mit drin und nehmen nur Teile von Essen raus. Und wenn du dann Energie und Essen ganz raus haben willst, dann brauchst du die Kernkern.
Okay, was ist die Logik dahinter? Warum nimmt man Energie und Essen raus?
Achso, das weiß ich schon. Ich dachte, du fragst mich, warum die 2 Kernkerns haben. Die Energie ist eben sehr volatil und Essen auch. Und wenn du sagst, die Zentralbank versucht sich langfristig zu orientieren, dann macht es halt wenig Sinn, dass du auf kurze Spikes in Energiepreisen reagierst. Und damit sind mal wirklich so klassische kurze Spikes gemeint, nicht das Drama, das wir im Moment sehen. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte.
Naja, ist auch ziemlich auf ziemlich lange Sicht angesetzt, ja.
Ja.
Ausblick.
Okay, ja, da haben wir die wichtigsten News abgedeckt, würde ich jetzt mal sagen. Gehen wir vielleicht mal noch zum Ausblick, bevor wir dann noch auf eine Frage kommen, die du gestellt gekriegt hast. Porsche ist so ein Thema. Habt ihr ja in der letzten Podcast-Folge schon mal angesprochen. Mona hat sogar einen Artikel dazu geschrieben zum Thema Porsche IPO. Sobald es um IPOs geht, werden unsere Follower immer ganz wild und wollen unbedingt da rein investieren. Das ist genauso wie wenn es irgendwo Krisenaktien gibt wie Uniper, da will auch auf einmal jeder rein investieren. Also habe ich ehrlich gesagt in unserer Community nicht gesehen, aber bei dir scheinbar sehr, sehr verstärkt. Vielleicht habe ich auch nicht genug Insta-DMs gelesen die letzten 3 Wochen. Und wie siehst du den Porsche IPO? Ist das was, wo ich auf jeden Fall mitgehen muss oder?
Also ich kann dir natürlich keine persönliche Anlageempfehlung geben. Ich werde nicht mitmachen. Da sind wir uns ja da einig. Jetzt bin ich auf deinen Grund gespannt. Also ich glaube, ich mache grundsätzlich nicht an IPOs mit.
Ja, selber Grund. Ich kaufe grundsätzlich keine Einzelaktien, von daher.
So.
Nein, wir hatten ja eben schon ein bisschen spekuliert, weil derzeit ist IPO ja relativ eine rare Buchstabenkombination, die man nicht so viel hört. Denn normalerweise sind ja IPOs eher in so Börsenhochs, dass die dort stattfinden. Da muss ich so ein bisschen die Frage stellen, warum will Volkswagen jetzt unbedingt Porsche, ist ja keine 100% Verkauf, ne? Die gehen ja nicht 100% an die Börse, sondern weißt du, wie viel Prozent es sind?
Es sind aber auch nur die Vorzüge, die an die Börse gehen.
Ah ja, okay. Du hast recht. Es gehen 25% der Vorzugsaktien an die Börse. Und die Vorzugsaktien sind 50% der Porsche-Aktien. Das heißt, 25% von 50% sind 12,5. Ja, 12,5%.
Ich bin ganz schlecht im Kopfrechnen. Ich tippe mal schnell mit, aber ich glaube, du hast recht.
Ich habe hab hier so eine Infografik, die in unserem Artikel
drin ist. Teleprompter.
Ich hab geschummelt. Nee, aber schon interessant. Das heißt, selbst wenn Porsche sehr, sehr, also groß ist, werden die trotzdem sehr wahrscheinlich in keine Indizes mit aufgenommen, weil die Schwelle ja ist, dass du mindestens, glaube ich, 30% Free Float haben musst, oder?
Du hast heute Morgen mit dem Indexunternehmer telefoniert. Da überfragst du mich jetzt.
Stimmt. Da habe ich nicht genug gefragt. Bin ich nicht genug reingegangen.
Aber sie werden ja indirekt drin sein, weil es gibt ja schon Porsche im DAX. Die Porsche SE. Ja, die Porsche SE Holding, die eigentlich die VW-Anteile hält. Und die werden ich glaube, 25% plus eine Aktie von den Porsche-Aktien dann halten.
Also okay, ja, dann habe ich mich mit meiner Rechnung, glaube ich, vertan. Also dieser Baum sieht folgendermaßen aus. Porsche AG, 50% Stammaktien, 50% Vorzugsaktien. Und die 50% Stammaktien sind zu 75% von Volkswagen und zu 25% der Porsche SE.
Genau.
Okay. Ja, gut.
Oder 25% plus eine, da sichert sich dann die Porsche-Familie über ihr Porsche SE Investitionsvehikel oder holt sich besser gesagt ihren Porsche zurück, den sie ja bei der verfehlten Übernahme 2008, 2009 abgeben mussten.
Genau, ja, können wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Wir haben eben ganz kurz im Vorgespräch, waren wir uns unsicher, wann das stattgefunden hat. Also im Jahr 2008, ich habe gar nicht so geglaubt, dass es 2008 war, weil es ja voll die Finanzkrise war, aber kurz nachdem es halt so hart gecrashed ist, hat ja Porsche, also eigentlich der kleinere Automobilhersteller, versucht, den größeren Volkswagen zu übernehmen und ist da auch dran gescheitert. Es war eine große Schlacht, ne?
Das war spektakulär. Also Porsche hatte da heimlich die ganze Zeit schon VW-Aktien gekauft und die VW-Aktie ist gestiegen und ganz viele Hedgefonds dachten, das hat keinen fundamentalen Grund, die shorten wir jetzt. Mhm. Und dann kam irgendwann, ich glaube im September oder so, hat sich dann Porsche vor die Presse gestellt und gesagt, also wir haben jetzt 50% der VW-Aktien, der Stammaktien, mhm, und wir haben noch über Optionen den Anspruch auf 25% irgendwie plus eine. Also wir haben eigentlich 75% plus eine Aktie. Und jetzt waren ganz viele Leute, hatten sich die halt geliehen, um die zu verkaufen, also klassisches Short-Selling. Hm. Das Problem ist, jetzt gab es gar nicht mehr so viel Aktien, weil Land Niedersachsen ja auch 20% gehalten hat. Und dann mussten die ganzen Leute ihre Shorts schnell covern, sich eindecken und haben, wie beim Gas jetzt, das letzte verbleibende Gas, die letzten verbleibenden Volkswagen-Stämme versucht zu kaufen. Und plötzlich ist Volkswagen von irgendwie 200 Euro auf über 1000 gesprungen innerhalb von einem Tag. Wertvollstes Unternehmen der Welt.
Ja, das hat sich ja über ein paar Wochen gezogen, glaube ich, und dann genau die letzten Tage ging es, also als dieser Short Squeeze war, ging es ja dann richtig, ja, richtig to the moon. Und woran ist das dann schlussendlich gescheitert? Ich glaube, Porsche ist einfach die Kohle ausgegangen, um die Optionen auszuüben, oder?
Ja, die hatten sich entsprechend verschuldet, um diese Anteile zu kaufen. Und die Idee war, sobald du 75% plus eine hast, dann machst du einen Beherrschungsvertrag und kommst an das Cash von VW ran und kannst deine Kredite zurückzahlen.
Ja, schön.
Das Problem ist, es gab da dieses Niedersachsen-Gesetz, dass bei Volkswagen ist dann die einzige Firma, da brauchst du nicht 25% plus eine Aktie für eine Sperrminorität, sondern es reichen 20 aus. Und die hat zufällig Niedersachsen. Das war eigentlich, hat das vermutlich gegen Europarecht verstoßen und der Gamble von Porsche war, dass die EU-Kommission dieses Gesetz kippen wird. Die hatten dann aber wegen Finanzkrise andere Sachen zu tun und dann hat es zeitlich alles nicht mehr geklappt und die Übernahme ist gescheitert.
Und Porsche ist ein bisschen in Cash-Schwierigkeiten geraten und wer hat ausgeholfen? Volkswagen und hat im großzügigen Gegenzug einfach Porsche geschluckt.
Genau, die haben dann den Autobauer bekommen, der jetzt an die Börse wieder gehen soll. Und im Gegenzug hat die Porsche SE Volkswagen bekommen. Also eigentlich, es war total witzig. Also Porsche, der Autobauer wurde von Volkswagen gekauft, aber die SE, die Holdinggesellschaft, hat dann Volkswagen-Aktien bekommen.
Der Familie Porsche, ne?
Genau, Porsche und Piëch, genau.
Porsche, Piëch, genau.
Ja. Da könnte man eigentlich eine Netflix-Serie dazu machen, glaube ich.
Stimmt, müssen wir mal machen. Ja, wir reißen das immer so im Schweinsgalopp an, aber ja, sonst müssten wir uns auch tiefer nochmal, zumindest ich mich nochmal tiefer in das Thema reingoogeln. Okay, und jetzt der Porsche Autobauer geht jetzt an die Börse mit 25% der Vorzugsaktien.
Ja. Und du kannst zeichnen bis, glaube ich, zum 29. September oder zum 28. September.
Ist es denn offen für Privatanleger? Weil meistens heißt es ja immer, man kann zeichnen und so weiter, aber als Privatanleger kann man erstmal gar nichts und muss warten, bis gehandelt wird.
Du kannst tatsächlich mitmachen. Du kannst bei ein paar von den bekannten deutschen Online-Brokern zeichnen. Die Frage ist halt, ob du wirklich was kriegst am Ende. Und was man so hört, ist das ziemlich überzeichnet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Privatanleger groß Aktien bekommen, ist eher niedrig.
Deswegen überzeichnet heißt, es sind mehr Leute, die kaufen wollen, als Aktien da sind.
Genau. Und deswegen mache ich bei sowas auch nie mit, weil wenn alle Institutionellen die Aktie haben wollen, kriegst du als Privatanleger eh kaum was. Und wenn niemand sie haben will, dann kriege ich was. Aber dann ist es wahrscheinlich kein guter IPO.
Adverse Selektion.
Ja, genau richtig.
Und da gibt es auch noch sogar, da gibt es so ganz tolle Sachen. Ich war nie im IPO tätig, aber da gibt es ja so ganz tolle Sachen wie so eine Greenshoe-Option und sowas. Also IPOs sind so Sachen, da können die Banken richtig viel Geld verdienen als beratende Banken. Das ist immer sehr, sehr beeindruckend. Und genau, die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, warum jetzt? Also ich meine, wir sind in einer Phase, wo wir tendenziell eher weiter unten sind im Markt. Könnte man daraus jetzt ableiten und sagen, Porsche bzw. der VW-Vorstand denkt, dass es in nächster Zeit nochmal zu turbulenteren Zeiten an der Börse kommen wird?
Ja, also klar, du startest so einen IPO-Prozess ja sehr long-term. Also als sie den angefangen haben und drüber nachgedacht und den vorbereitet haben, dann haben sie wahrscheinlich nicht gedacht, dass der Markt jetzt so katastrophal ist. Trotzdem haben tatsächlich viele Unternehmen, die ein IPO geplant haben, den jetzt erstmal verschoben. Die machen es trotzdem. Da stellt sich natürlich die Frage, warum. Ich würde jetzt persönlich mich aus der Deckung wagen und einfach sagen, da geht es letztlich, glaube ich, auch darum, dass die Familie Porsche in ihre Porsche SE Holding wieder den Autobauer, die Porsche AG, reinbekommt. Und dann ist denen vermutlich das erstmal wurscht, zu welchem Preis das passiert.
Aber hätte man das nicht als privaten Dealer strukturiert? Ah, wobei, dadurch, dass Volkswagen ja an der Börse ist, wird das quasi schwierig, weil du musst ja dann so eine Fairness-Opinion haben, dann müssen irgendwelche Experten bewerten, wie viel das wert ist und vielleicht kriegst du über die Börse mehr. Ja.
Da bist du der Experte, da kenne ich mich zu wenig aus.
Ja, wenn es halt eine börsengelistete Sache ist, musst du ja irgendwie zeigen, dass dieser Deal irgendwie fair ist und du nicht gerade deine Aktionäre zu Ungunsten behandelst.
Ja, okay. Da passieren auch lustige Sachen. Also ich habe so eine Aktie von einem australischen Holdingunternehmen, die hauptsächlich Straßen und Brücken haben.
Ja.
Die sollten übernommen werden von einem anderen. Und die haben sich jetzt gedacht, damit die uns nicht übernehmen können, machen wir einfach eine riesen Kapitalerhöhung, kaufen irgend so eine Scheißbrücke in Chicago und verwässern damit extrem, machen uns die Bewertung kaputt. Dann übernehmen die uns nicht.
Also es ist Poison Pill, ne?
Ja, genau, komplett Poison Pill. Also absolute Vollkatastrophe.
Und da bist du drin?
Da bin ich leider drin, habe bisher nicht verkauft und stehe jetzt vor der Frage, was ich machen soll, wenn ich ein Management in meiner Firma habe, das so anti gegenüber den eigenen Aktionären handelt.
Ja, herzlichen Glückwunsch für diesen Kauf.
Danke.
Was wir machen können, wäre echt, was ich mal interessant fände und hier Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen, schreibt uns gerne mal, idealerweise in unserem Discord oder in die Kommentare, wenn ihr mal wollt, so deine heißen Wetten, würde mich wirklich mal interessieren. Also du hier und da lässt du immer mal wieder sowas fallen, so ich habe hier diese Firma oder jene Firma, wo das und das passiert ist. Ist aber ganz interessant, ihr habt euch ja Markus' Portfolio angeschaut, wäre mal ganz interessant, dein Zockerportfolio, so ein paar Positionen kennenzulernen. Bist du da offen für?
Falls Interesse von unseren Hörern besteht, bin ich natürlich selbstverständlich bereit, da alle Schandtaten mitzumachen.
Okay, sehr gut, sehr gut. What the Finance? Dann haben wir hier auf der Liste noch einen letzten Punkt, den du mit beigetragen hast. Du hast gemeint, du hättest eine Frage zum Thema LBO bekommen, ne?
Genau, mich hat jemand gefragt, ob ich mal was zu Leverage Buyouts erklären kann. Und dann habe ich mir gedacht, da kenne ich mich doch gar nicht so gut aus, aber der Experte sitzt hier auf der anderen Seite. Also gebe ich die Frage einfach elegant an dich weiter. Was sind denn LBOs?
Kann man übrigens auch gut als wenn man ein Praktikum in der Investmentbank machen wollt, ist das auch ein Thema, wo man sich gut einarbeiten sollte, weil das kann auch Teil der Bewerbungsfragen sein. Von daher jetzt Ohrenspitzen. Wir sind also schon so halb in der Kategorie Karrierefragen. Nee, LBO ist steht für Leverage Buyout, also Leverage heißt ja nichts anderes als ein Hebel, sprich mit Schulden, und Buyout heißt, ich kaufe quasi eine Firma, in der Regel eine Firma, die schon an der Börse gelistet ist, die nehme ich halt von der Börse runter und bringe sie wieder privat, oder halt ein Unternehmen, was halt ganz normale Aktionärsstruktur hat und dann quasi von einem Private Equity Fonds gekauft wird. Also darin steckt also schon, wer solche LBOs betreibt. Das sind Private Equity Fonds, die genau solche LBOs machen. Und ich weiß gar nicht, in welchem Jahr. Es gibt hier sehr, sehr gutes Buch. Das heißt Gods at War, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt im Podcast, wo es wirklich so um die Geschichte von LBOs ging und wie das so entstanden ist. Also KKR ist ja einer der ersten Private Equity Fonds überhaupt gewesen, die mit diesen LBOs gestartet sind. Und im Endeffekt kann man sich das eigentlich ziemlich gut vorstellen, wie wenn ihr ein Immobilieninvestment tätigt. Nur dass statt ihr eine Immobilie kauft, kauft ihr halt eine Firma. Also man sucht sich ein Unternehmen raus, was gewisse Eigenschaften hat. Beispielsweise, also wichtige Eigenschaften sind zum Beispiel, dass sie einen sehr kontinuierlichen, positiven Cashflow haben, sprich, dass sie Geld verdienen. Also Geld verdienen ist das eine, dass die Profitabilität, aber noch wichtiger ist der Cashflow. Mhm. Also dass sie jedes Jahr einen positiven Cashflow erzeugen und das auch relativ konstant. Also es ist für LBO-Models ziemlich wichtig. Das heißt, es gibt so weniger in der Tech-Branche als jetzt zum Beispiel im Infrastrukturbereich oder so. Und was dann gemacht wird, dieser Private Equity Fonds, der bewertet diese Firma und kauft diese Firma mit einem möglichst hohen Eigenkapitalhebel. Also ich habe ja gesagt, man könnte das jetzt vergleichen mit so einer Wohnung, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Firma kaufen würdet für, sagen wir, 500 Geldeinheiten, keine Ahnung, sagen wir 500 Millionen, und diese Firma bringt euch 35 Millionen an Cashflow jedes Jahr, dann würdet ihr auf einen Internal Rate of Return, ich mache jetzt keine Kopfrechnung, sondern habe es schon mal in eine kleine Excel reingehauen, also auf einen internen Zinsfuß von 9% kommen. Und wenn ihr das Ganze jetzt aber mit Fremdkapital hebelt, also zum Beispiel sagt, ich zahle nur 30% selbst, Aber 70% lasse ich mir als Schulden finanzieren von der Bank. Dann habe ich ja zusätzliche Kosten, die ich abziehen muss von diesen 35 Millionen Cashflow. Also ich ziehe dann quasi meine Zinszahlung ab und das, was ich nutzen muss, um diese Schulden zurückzubezahlen. Dann kann ich aber meinen Return auf 15% hochhebeln. Also dadurch, dass ich halt Fremdkapital benutze, habe ich halt einen höheren Return. Und das ist im Endeffekt so die Systematik hinter einem LBO, dass ich halt möglichst viel Fremdkapital nutze.
Also im Prinzip das, wie du es gesagt hast, oder wenn Privatleute Immobilien kaufen, um die zu vermieten, dann hast du ja zumindest in guten Zeiten teilweise auch mit 110% Finanzierung gemacht. Also mit nahezu oder bis gar keinem Eigenkapital, wenn möglich.
Genau. Geht natürlich auch immer mit Risiken einher. Ich hatte tatsächlich meinen einen Fall, auf dem ich dann tatsächlich auch gearbeitet habe, wo ein Unternehmen auch sehr, sehr stabile Cashflows, langfristige 30-Jahres-Verträge und so weiter, also wo wirklich sehr, sehr klar war, wie viel Geld da verdient wird, also per LBO von einem Private Equity Fonds übernommen wurde. Mhm. Das war in der Phase, lass mich mal überlegen, also da habe ich noch nicht gearbeitet, als das stattgefunden hat. Ich glaube, so vor der Finanzkrise dürfte das gewesen sein, 2005, 6, 7, sowas in die Richtung. Die Banken waren da sehr großzügig, was Fremdkapital angeht. Und somit wurde der Hebel wirklich auf Maximum getrieben, also über 80% oder so Fremdkapital und nur ein sehr, sehr geringer Eigenkapitaleinsatz. Dann kam es zur Finanzkrise und die Covenants wurden quasi gebrochen, also das, worüber wir eben gesprochen haben. Also
gut, dass wir das zufällig am Anfang auch noch erwähnt haben.
Genau, zufällig. Und was schlussendlich passiert ist, also long story short, ist, dass die Eigenkapitalgeber, also der Private Equity Fonds, komplett alles verloren haben und die Firma, also dieses Infrastruktur oder dieses Unternehmen, an die Banken übergegangen ist. Das heißt, es gab, glaube ich, also so ein Pool von 5 bis 6 Banken, die Eigentümer von so einem Unternehmen waren, was ja eigentlich gar nicht das Business von Banken ist. Und worauf ich dann später beteiligt war, war diese Anteile wieder loszuwerden. Also dann 10 Jahre später.
Ah, du bist dann quasi später auf dieses Projekt dazu gekommen.
Genau, ich bin später auf dieses Projekt, wo die Banken dann gesagt haben, so, jetzt sind die Märkte wieder so, dass man das mal verkaufen kann. Und dann wurde das wieder per LBO interessanterweise an einen anderen Private Equity Fonds verkauft.
Aber witzig, wie du das erzählt hast, dass Banken dann teilweise eben an Geschäfte kommen können, die nichts mit einem klassischen Business zu tun haben.
Ja, genau.
Da gibt es einen Fall von der Deutschen Bank, glaube ich, dass die auch mal so ein Casino finanziert haben, das dann an sie gefallen ist. Wobei natürlich in dem Fall hat das Casino schon was mit dem Business von der Deutschen Bank zu tun.
Geil. Ich finde es gut, dass du nicht nur noch gegen Goldman Sachs schießt, sondern wir haben uns jetzt ein bisschen ausgeglichen. Ja, genau, das habe ich mitgekriegt, diesen Casino-Verkauf. Und den haben die auch in ein bisschen turbulenten Zeiten verkaufen müssen, ne?
Ich glaube, es war auch so, ich weiß es gar nicht mehr wann, aber das war auch nach der Finanzkrise, kurz
danach. Genau, in dieser Größenordnung. Es wurde auch relativ publik, dass da ein großes Casino-Portfolio oder zumindest ein sehr, sehr großes Casino in Las Vegas verkauft wurde. Genau, vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem LBO zu sprechen zu kommen. Ich glaube, das war in der letzten Zeit nicht mehr so groß, zumindest in den Medien vertreten gewesen, dass es zu gigantischen LBOs kam, weil das Geld auch nicht mehr so selten ist und Fonds halt, zumindest so habe ich das mal beobachtet, tendenziell höhere Eigenkapitalquoten akzeptiert haben, weil sie ja das investierte Geld von ihren Investoren auch selbst investieren müssen, also von ihren sogenannten Limited Partners. Ne? Naja, jedenfalls, das ist so die Systematik dahinter, ja. Und so, wenn ihr mal LBO-Models machen wollt, um euch vorzubereiten, dann habe ich einen Link für die Shownotes. Wenn ihr euch da mal vorbereiten wollt.
Aber gibst du den umsonst raus? Ich dachte, sowas kostet 5.000 Euro.
Ja, aber ich gehe von großzügigen Spenden aus, wenn irgendjemand es ganz weit im Investment Banking oder Private Equity geschafft hat.
Oder das ist nur unser Sales Funnel und das kommt dann später erst noch.
Genau. Du klickst dann hier kostenlosen Kurs downloaden und dann musst du nur deine Mailadresse eintragen und dann wirst du abgesellt.
Genau.
Mit Garantie, Praktikum, Goldman Sachs. Mit ein Bild von dir mit so Daumen hoch.
Sehr seriös dann, wie immer.
Sehr seriös, genau. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe in dem Bereich? Oder?
Nö, ist wie gesagt gar nicht so mein Themenbereich. Deswegen fand ich das hochinteressant, was du mir da erklärt hast. Und wenn die Leute, die diese Frage gestellt haben, da noch Folgefragen haben, dann lasst uns das auch gerne einfach wissen.
Schön. Ja, cool. Wir kratzen schon wieder an der Zeitgrenze. War cool, ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut, dass wir den Podcast machen. Du hast ja jetzt um einen Tag verschoben. Das heißt, ich musste mich nur einen Tag mehr gedulden. Wobei, wir hatten gestern Abend Team-Event und das war auch ganz cool. Deswegen habe ich auch heute ein bisschen angekratzte Stimme. Aber Info für die Hörer und Hörerinnen, der Podcast kommt jetzt tendenziell immer samstags morgens, damit ihr ein wunderschön süßes Wochenende habt.
ist meiner Elternzeit einfach geschuldet.
Jetzt wollte ich es verkauft darstellen.
Und ich ruiniere gleich wieder alles. Nein, hat mich auch sehr gefreut, dass wir beide endlich mal wieder gesprochen haben. Und dann wünsche ich jetzt dir und allen Leuten, die zuhören, ein schönes Wochenende. Hoffe, dass der Marc die letzten Stunden hier, wir sind gerade am Freitagnachmittag, nicht zu stark abkackt. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Genau, in einem hoffentlich deutlich positiveren Marktumfeld, aber für langfristige Investoren, die haben da ein großes...
Ich wollte gerade sagen, für langfristige wird es gut, weil nächste Woche, glaube ich, passiert auch noch einiges, über was wir dann sprechen können.
Na gut, Holger, danke und bis bald.
Bis bald, ciao.